Herzlich willkommen hier am Dudenhofener See, auch von meiner Seite. Was ein wunderbarer Text. Der Daniel hat mir erst gefragt, ob ich diesen Sonntag predigen soll und mir dann gesagt, über welchen Text. Das will ich zu meiner Verteidigung sagen. Wir befinden uns als Mosaikkirche gerade in der Predigtreihe Kirche, wie wir werden, was wir sind. Das haben wir vorhin schon gehört. Und wir schauen uns jeden Sonntag eine Rede von Jesus an, um von den ersten Christen zu lernen, was es bedeutet, Kirche zu sein. Und diese wunderbare Formulierung, wir werden, was wir sind, da steckt eigentlich schon drin, was wir jetzt immer wieder erfahren haben. Irgendwie sind wir schon Kirche. Ich meine, wir sitzen hier und feiern einen Gottesdienst. Aber irgendwie sind wir es auch nicht. So, das haben wir immer wieder gemerkt. Irgendwie ist es noch ein Weg, auf dem wir gehen. So, sind wir noch nicht ganz angekommen und haben dieses Himmelreich, von dem Jesus immer wieder redet, irgendwie noch nicht vollständig verstanden. Wir spüren dem hier und heute nach. Aber der Text, um den es heute geht, da muss ich zugeben, der ist irgendwie ungemütlich so und unverständlich. Und trotzdem, das macht Kirche irgendwie auch aus. Das ist auch was wir als Kirche immer wieder feststellen. Wir halten daran fest, dass die Texte der Bibel ganz besonders zu uns reden. Es ist kein Buch wie jedes andere, sondern es sind besondere Texte, es sind lebendige Texte. Und deshalb wollen wir uns als Kirche dem immer wieder aussetzen, immer wieder auch lange Passagen hören, die vielleicht langweilig sind manchmal, und die vielleicht kompliziert sind, von denen wir erstmal nichts mit denen anfangen können. Trotzdem wollen wir uns die Zeit nehmen, zuzuhören und uns dem stellen. Deshalb diese lange Lesung und deshalb heute dieser Text, der uns erstmal nichts sagt. Und das muss ich natürlich zugeben, mit einigen Zeilen, die wir gerade gehört haben, kann ich absolut nichts mehr anfangen, so auf den ersten Blick. Sie scheinen wirklich überholt und ich wünschte mir, wir könnten sie einfach hinter uns lassen. Von diesem Jesuskind, was an Weihnachten dann in irgendeiner Krippe süß lächelt, ist nichts mehr irgendwie zu spüren. Stattdessen scheint Jesus extrem pubertär zu sein und irgendeinen Hang zum Extremismus zu haben an dieser Stelle. Er redet von diesem Mühlstein, der um den Hals gehängt wird und im tiefen See versenkt wird. Oder davon, dass man sich die Hand abhacken soll oder das Augen ausstechen soll. Oder davon, immer wieder redet er von diesem Feuer der Hölle. Und dann erklärt Jesus diese Praxis des Gemeindeausschlusses. Also das Äußerste, was eine Gemeinde tun kann, jemanden wirklich einfach auszuschließen. So, das erklärt Jesus hier einfach. Wir haben das eben gehört. Und ich frage mich schon, wie das mit dem Jesus zusammenpasst, mit dem ich morgens einen ganz entspannten Kaffee trinke und ganz gemütlich in den Tag starte. Irgendwie scheint das nicht zusammenzupassen. Hier findet jeder Jesus harte Worte, die nicht unbedingt Werbung für seinen Club machen. Und ich meine, diese ganzen Bedenken, die wir da haben, all das, was bei uns hochploppt, wenn wir diese Formulierung hören, die haben ja ihre Berechtigung. Ich meine, wir kennen diese Geschichten aus dem dunklen Mittelalter von irgendwelchen Sündenkatalogen oder wo dann irgendwie Gemeindemitglieder wirklich jahrelang ausgeschlossen wurden, nur weil sie diese oder jene Sünde begangen haben, die wir heute überhaupt nicht mehr verstehen. Oder diese Büßerbänke in Kirchen, so, wo dann klar war, dass wenn du da sitzt, dann hast du wirklich Scheiße gebaut und das war der ganzen Gemeinde klar. Oder du musstest sogar im schlimmsten Fall noch vor der ganzen Gemeinde verkünden, was du alles verbockt hast. So. Und ein ziemlich witziges Beispiel, wie man diesen Text missverstehen kann, ist Origenes. Er hat sich wortwörtlich seine Eier abgeschnitten. Nachdem er diesen Text gelesen hat. Dummerweise musste er dann feststellen, dass damit die Versuchung auch noch nicht gebannt war, sondern ist ja eigentlich im Kopf passiert. Also man kann diese Texte auf unendlich viele Weisen missverstehen und vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch auch gar nicht so lustig, weil ihr selber Geschichten dieser Art erlebt habt. So, weil ihr Gemeinden kennt, die Menschen so behandeln, und wo dieser Druck, dieser psychische Druck irgendwie allgegenwärtig ist. So. Letztens hat mir ein Kumpel, glaube ich, die krasseste Geschichte erzählt, die ich bis dahin gehört habe. Es war ein junges Paar, was ungewollt schwanger wurde, natürlich vor der Ehe. Und da das ja überhaupt nicht geht, waren sie eher dazu bereit, das Kind abzutreiben, als sich den Konsequenzen zu stellen und öffentlich vor der Gemeinde zu verantworten. Und da bleibt mir wirklich die Sprache weg. Also wie kann das passieren? Und ich frage mich wirklich, ob das noch Kirche ist. Sollte Kirche diese Praxis des Gemeindeausschlusses wirklich vornehmen dürfen? So. Oder können wir diese Texte nicht doch einfach hinter uns lassen? Und ich glaube, bevor wir uns diesem Text zuwenden und uns nochmal genauer angucken, was hier wirklich passiert, ist es auch einfach mal an der Zeit, Entschuldigung zu sagen. Für all den Missbrauch, den Menschen mit diesen Texten erleben, überall, wo Menschen mehr Leid zugefügt wird, als die Texte vielleicht überhaupt wollen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns mit den Texten gründlich auseinandersetzen und uns halt doch irgendwie sonntags mal Zeit nehmen, auch über diese Themen zu reden und Missverständnisse auszuräumen. Im Angesicht dieser grausamen Geschichten würde ich mir wirklich wünschen, wir könnten diese Texte einfach hinter uns lassen. Wir könnten die Kapitel einfach vergessen, denn das ist überhaupt nicht das, wofür für mich Kirche stehen sollte, so, wo ich mir wünschen würde, was Kirche wirklich ist. So, ich finde, Kirche sollte für grenzenlose Liebe stehen, so, die jeden Menschen annimmt, egal welche Hautfarbe, egal welcher Bildungsstand, egal welche Geschichte er erlebt hat. Ich finde, Kirche sollte jeden Menschen annehmen, bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Kirche sollte alle Grenzzäune abbrechen, die Menschen trennen. Jede Mauer niederreißen, die zwischen Nationen steht, und jedes Gesetz abschaffen oder sich zumindest dafür einsetzen, was Leute ausgrenzt. Mein Wunsch wäre es, wenn Kirche grenzenlos liebt. Grenzenlose Liebe. Danach streben wir so oft. Grenzenlose Liebe ist unser Ideal, um auf keinen Fall dem Missbrauch zu erliegen. Minderheiten sollen gehört werden. Wir wollen Chancengleichheit sichern und Sprachbarrieren überbrücken. Inklusion, das ist das, wonach wir streben. Menschen zusammenführen. Wir lieben Charaktere wie Robin Hood. Nimm es den Reichen und gib es den Armen. So, steh für die Armen ein. Oder vielleicht eher unsere Generation, den Herrn Professor, der mit seiner Crew irgendwelche spanischen Banken ausraubt und das Geld dann auf der Straße verteilt, im Namen der Armen, im Namen die nicht gehört werden, im Namen der Unterdrückten. Ciao, Bella, ciao. Das sind unsere Helden. Aber dass der große Herr Professor damit geltendes Recht bricht und Geiseln nimmt und fast einen Bürgerkrieg anzettelt, das gehört irgendwie zur Geschichte und ist auch irgendwie geil anzugucken. Aber dass zum Beispiel beim Schwätzer und Söhne hier, einem Café in Gießen, dass da ein Sticker an der Tür klebt, Nazis, AfD, Pegida dürfen draußen bleiben, das finde ich auch irgendwie cool. So. Aber wenn ich ehrlich bin, frage ich mich, ob das nicht auch schon Exklusion ist. Also ob das nicht die Ausgrenzung ist, die sie eigentlich bekämpfen wollen. Ich habe das Gefühl, dass Toleranz nur so lange okay ist, bis wir die Freiheit eines anderen Individuums einschränken. Also dass unser Begriff von Freiheit, unser Begriff von Toleranz, dass der eigentlich maßgebliche ist und alle wirklich Andersartigkeit da gar keinen Platz findet. Ob diese Toleranz nicht eigentlich Intoleranz ist, das ist das, was ich frage. Und ob diese grenzenlose Liebe tatsächlich noch Liebe ist oder nicht doch irgendwie jede Andersartigkeit einebnet. Miroslav Volf formuliert es folgendermaßen. Das Zitat ist jetzt doch in den Gottesdiensten abgedruckt, und zwar ganz am Anfang auf der ersten Seite. Diese drei Sätze, aber ich lese sie auch vor. Miroslav Volf schreibt: Ohne Grenzen werden wir nur wissen können, wogegen wir kämpfen, aber nicht wofür. Also unser Versuch, jeden zu tolerieren, lenkt unseren Blick eigentlich weg von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Und wir sehen nur noch unsere Feinde, die Menschen, die nicht so tolerant sind wie wir. Das beste Beispiel, finde ich, sind halt einfach diese Impfgegner. So dieser Begriff, statt von Impfschutz oder Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen, Alten oder Vorerkrankten zu reden, wittern wir hinter jeder impfkritischen Bemerkung plötzlich Impfgegner. So, versteht mich nicht falsch, ich bin jetzt auch zweimal geimpft. Aber dieses Denken, was dahinter steckt, darum geht's mir. Miroslav Wolf schreibt weiter: Das Fehlen von Grenzen schafft Nichtordnung. Und Nichtordnung ist nicht das Ende der Exklusion, sondern das Ende des Lebens. Also, wenn wir auf klare Grenzen verzichten, dann verlieren wir jede Ordnung im Leben. Das wäre Anarchie, Chaos, so komplettes Chaos. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Das ist auch nicht grenzenlose Liebe. Und dann schreibt er zusammenfassend: Ein konsequentes Verfolgen von Inklusion stellt einen vor die tragische Entscheidung zwischen einem Chaos ohne Grenzen und der Unterdrückung mit ihnen. Also ein konsequentes Verfolgen von Inklusion stellt einen vor die tragische Entscheidung zwischen einem Chaos ohne Grenzen und der Unterdrückung mit den Grenzen. Entweder ist es uns wirklich egal, was die Leute tun, das ist Chaos, dann kann jeder machen, was er für richtig hält. Oder unser konsequentes Lieben ebnet alle Andersartigkeit ein und grenzt dann doch irgendwie wieder Leute aus. Zumindest ist es das Gefühl, was mich immer wieder beschleicht. Also wir finden uns eigentlich in einer Sackgasse wieder. Ohne Grenzen scheint es einfach nicht zu funktionieren. Grenzenlose Liebe scheint keine wahre Liebe zu sein. Jesus ist hier viel klarer. So. Er unterscheidet ganz klar zwischen gut und schlecht, zwischen Dingen, die gut sind und die wir schützen müssen, und zwischen Dingen, die böse sind und gegen die unbedingt vorgegangen werden muss. Schauen wir uns das nochmal an. Überall ist die Rede von diesen Kleinen, den Geringen. Deshalb holt Jesus auch dieses Kind nach vorne, als seine Jünger fragen: Wer ist eigentlich der Größte im Reich des Himmels? Seine Antwort: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Dann könnt ihr nicht in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Also auch Jesus ergreift Partei für die Schutzlosen, für die, die absolut abhängig sind, Kinder halt. Für die Menschen, die es einfach zu schützen gilt. Und das kommt in dem Text, den wir eben gehört haben, immer wieder vor. Vers 6. Wer aber einen dieser Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn man mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen wird. Vers 10. Hütet euch davor, einen dieser Geringgeachteten überheblich zu behandeln. Vers 14. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen Geringgeachteten ins Verderben geht. Also auch Jesus hat das Ziel der Inklusion, würde ich jetzt mal so formulieren. Auch ihm geht es darum, Menschen letztlich zu schützen, zu integrieren. Auch seine Absicht ist manchmal so ähnlich zu der, die vielleicht wir verfolgen. Für Jesus ist klar, dass im Himmelreich, im Reich, in dem der Himmel regiert, sagt die Übersetzung so schön, dass es da klare Grenzen gibt. So. Da ist keine Anarchie und jeder kann machen, was er will. Sondern in diesem Reich haben die Kleinen, die Geringen, absolute Priorität. So. Und das ist unverhandelbar. Sie gilt es zu schützen, um sie gilt es zu kämpfen. Und dafür wird Jesus ziemlich deutlich. Wenn die Schwachen bedroht sind, gilt es, die Bedrohung zu entfernen. Das ist die Sache mit der Hand und mit dem Auge. Sogar wenn uns das einen Körperteil kostet, wir müssen es ja nicht so machen wie Origenes. Aber ich glaube, der Punkt wird klar. Selbst wenn es uns wirklich was kostet, dann ist es wert, die Bedrohung irgendwie zu entfernen, das anzusprechen, dagegen vorzugehen. Wenn jemand Schutzloses sich verirrt hat, dann soll um den gekämpft werden. Das ist diese Geschichte mit dem Schaf, die wir gehört haben. Selbst wenn die ganze Herde zurückgelassen wird und dieses eine Schaf zu suchen, ist es das wert. Und dann kommt die Praxis des Ganzen. Selbst wenn es ein Gemeindemitglied der eigenen Gemeinde ist, von dem die Bedrohung ausgeht, dann muss ohne zu zögern dagegen vorgegangen werden. Dann müssen wir dieses Fehlverhalten ansprechen. Und das liegt nicht nur bei dem Leitungskreis oder bei den Pastoren, sondern die Verantwortung gilt jedem einzelnen Mitglied der Gemeinde. Und wenn es dann ganz hart auf hart kommt, dann muss die Gemeinde die Person eben ausschließen. Vielleicht ein etwas hartes Beispiel. das mir in der letzten Woche das nochmal irgendwie gezeigt hat, was das wirklich heißen kann. Das ist die katholische Kirche mit ihren Missbrauchsskandalen jeglicher Art. Wir brauchen diese Grenzen, natürlich brauchen wir sie. Ohne die geht es nicht. Wie kann es sein, dass dieses Jahr zum ersten Mal ein Kardinal vom Vatikan angeklagt wird? Wegen Veruntreuung, Geldwäsche und Betrug. In den USA wurde jetzt diese Woche das erste Mal ein Kardinal wegen Vergewaltigung angeklagt. Wen schützen die Grenzen hier? Und warum braucht es so lange? Also manchmal würde ich mir von dieser Härte vielleicht ein bisschen mehr wünschen. Jesus legt dieses absolute Wort für die Geringen ein. Ein sehr deutliches, aber auch ein sehr wichtiges. Die Kirche hat den Geringen gegenüber eine Verantwortung und diese Verantwortung wahrzunehmen, heißt für uns, aus jeder Komfortzone irgendwie rauszukommen. Um wirklich zu lieben, um mit gesunden Grenzen zu leben. Und trotzdem scheint mir das nicht so einfach. Denn wahre Liebe braucht halt diese Grenzen. Aber wenn wir die Grenzen haben, dann stehen wir immer in der Gefahr des Missbrauchs. So nochmal zum Anfang zurück. So, viele von uns kennen genug Geschichten, wo es eben nicht gelingt, Grenzen wirklich im guten Sinne zu leben. Was führt uns also heraus? Was führt uns heraus aus dieser Sackgasse? Dass wir auf der einen Seite nicht auf Grenzen verzichten können, aber wenn wir Grenzen klar aussprechen, immer der Gefahr des Missbrauchs irgendwie erliegen. So. Was führt aus dieser Sackgasse heraus? Jesus' Rede ist noch nicht zu Ende. Erstmal ist Petrus ready. Petrus ist ready, klare Grenzen zu ziehen. So, der findet es total geil, für die Geringen einzustehen. Der ist einfach, der legt los und fragt: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? 7-mal? Also Petrus will wissen, wann Schluss ist. So, wann ist es einfach gelaufen? Wann ist die Grenze erreicht? Und Jesus antwortet mit dieser Geschichte. Da war dieser Diener des Königs, der hatte viele Schulden, richtig, richtig viele Schulden. So viele Schulden, dass er sie sein ganzes Leben keine Chance hatte, die jemals zurückzuzahlen. Und dann drohte ihm die Strafe, die eben dafür üblich war. Er musste alles verkaufen, was er hatte, und seine ganze Familie und sein eigenes Leben in die Sklaverei verkaufen. Und als er vor dem König kniete, wahrscheinlich mit verheulten Augen und um Gnade flehte, um sein Leben flehte, da passierte das Unmögliche und dieser König hat Erbarmen. Er ist gnädig und er lässt ihm alle Schuld. Er schenkt ihm wirklich ein neues Leben. Doch dann kriegt diese Geschichte eine Wendung, die ich absolut nicht verstehen kann. Sobald dieser Diener aus der Tür ist und sein neues Leben in Angriff nimmt, trifft er auf einen anderen Diener, der wiederum bei ihm Schulden hat. Und als dann dieser Diener vor ihm kniet, da ist die eben erfahrene Gnade wie Schall und Rauch verflogen. Plötzlich wird dieser Diener hart und er lässt dem anderen keinen einzigen Penny seiner Schulden, sondern sperrt ihn ins Gefängnis. Und als das dem König zu Ohren kommt, wird dieser natürlich entsprechend sauer, macht seine eben gegebene Gnade rückgängig und bestraft den Diener. Jesus selbst deutet dieses Gleichnis auf das Himmelreich. Der König ist Gott, die Diener sind irgendwie wir, die vor diesem Gott stehen. Gott ist unglaublich krass gnädig gewesen und die Frage ist, ob wir es unserem Nächsten auch sind. Lass mich versuchen, das zu erklären. Wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, wirklich schuldig zu sein? Vor jemandem zu stehen und nichts in der Hand zu haben? Also wann hast du einfach richtig verschissen, könnte man sagen. Ich kann euch das genau sagen, das war diese Woche, vor 3 Tagen mit meiner Frau. Und irgendwie ist es so, dass je näher man jemandem steht, habe ich das Gefühl, je krasser ist auch diese Schuld, so je tiefer geht die Verletzung, je mehr Schuld kann man auf sich laden. Und meine Frau hat mir wohl ganz besonders gezeigt, was es heißt, diesen Text hier zu übersetzen ins Leben und von dieser Gnade wirklich weiterzugeben. Ich glaube, dieses Gefühl, bei jemandem in der Schuld zu stehen, das machen wir alle irgendwann, mehr oder weniger intensiv. Und wir Christen glauben, dass dieses in der Schuld stehen auch und zuallererst gegenüber Gott gilt. Gerade weil wir immer wieder die Erfahrung machen, zu verkacken. Dass egal wie grenzenlos wir auch lieben wollen, scheitern. Wir doch irgendwie mehr oder immer wieder Teil des Problems sind, anstatt Teil der Lösung zu sein. Keiner ist unschuldig von uns. Auch wir sind es, die irgendwie missbrauchen, vielleicht ohne es zu wollen, und Grenzen ohne Liebe ziehen. Im Großen wie im Kleinen. Und dieses Gefühl, Schuld zu haben, das begegnet uns eben im Leben immer wieder, glaube ich. Jesus Christus, der hier dieses Gleichnis erzählt, der hängt wenige Wochen später am Kreuz und stirbt einen qualvollen Tod. Und das heißt, dass in diesem Tod alle unsere Schuld bezahlt ist. Dass dieser Jesus auch durch die Zeit hindurch die Schuld aller Menschen auf sich nahm. Denn dort am Kreuz starb nicht nur irgendein Mensch, sondern der Sohn Gottes. Und in diesem Tod sagt Gott Ja zu uns. Dass er trotzdem mit uns leben will, uns trotzdem annimmt und trotzdem irgendwie die Gemeinschaft mit uns sucht. Deshalb beten wir, deshalb suchen wir nach seiner Gegenwart. Und ich glaube, diese Erfahrung der Gnade, diese Erfahrung, selbst angenommen zu sein, ob das jetzt von Menschen oder von Gott ist, die ist die absolute Voraussetzung dafür, gesund Grenzen zu ziehen. Die ist der Schlüssel zwischen dieser Toleranz, die eigentlich keine ist, und dem Missbrauch von Gesetzen, die wir uns dann doch irgendwie selbst auferlegen. Diese Erfahrung der Gnade ist der Schlüssel. Grenzen zu ziehen, aber für die Menschen und nicht gegen die Menschen. Dann können wir selbst im Gemeindeausschluss vielleicht deutlich machen, dass wir die Person eigentlich gewinnen wollen. Das Wissen um die Gebrochenheit macht es uns möglich, Andersartigkeit, wirkliche Andersartigkeit auszuhalten, den anderen stehen zu lassen, ihm ehrlich zu begegnen, Differenzen zu wahren, aber auch Gemeinsamkeiten zu finden. Nur im Angesicht unserer Gebrochenheit können wir wirklich Kirche sein. Wirklich Kirche für andere sein. Wo diese Grenzen nun verlaufen, das ist eine ganz andere Frage und nicht Thema dieser Predigt. Darüber spricht der Bibeltext nicht im Detail. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich immer möglich ist, diese Grenzziehungen aus der Bibel überhaupt so eins zu eins zu übernehmen oder ob es nicht vielmehr ein immer wieder darum ringen ist, was das für uns heute bedeutet. Wir als Gemeinde kommen in den letzten Wochen aus so einer Diskussionsrunde, verschiedene Abenden zum Thema Sexualität hatten. Auch hier haben wir darum gerungen, was es heißt, Grenzen für uns als Gemeinde zu setzen. Denn wir verstehen, dass Sex sowas Sensibles ist, dass wir und so viel Verletzlichkeit bietet, dass es wert ist, darüber zu sprechen. Dass es ohne Grenzen irgendwie nicht geht. Aber ich würde sagen, wir als Gemeinde haben die Erfahrung gemacht, dass es aus dieser Erfahrung der Gnade heraus möglich ist, um diese Grenzen zu ringen, sich zu begegnen, auch mit unterschiedlichen Meinungen, die wir auch wirklich nicht immer nachvollziehen können. Aber in dem anderen eben nicht nur die Position zu sehen, sondern auch seine Gebrochenheit und auch seine Bedürftigkeit der Gnade Gottes irgendwie. Aber jetzt mal ganz praktisch. Egal, ob du schon viel mit Gott zu tun hattest, erlebt hast oder ob du überhaupt nicht an ihn glaubst, ich will dich heute Morgen mal herausfordern. Ich will uns alle herausfordern, vor diesem Gott mal auf die Knie zu gehen, so wie der Diener in dem Gleichnis. Auf die Knie zu gehen und ein ganz normales Gebet zu sprechen. Es geht nicht darum, um Gnade zu flehen oder irgendwelche Schuldgefühle zu haben. oder sich selbst zu geißeln, absolut nicht. Aber Christen haben seit Jahrhunderten immer wieder die Erfahrung gemacht, dass unsere Knie der Ort sind, an dem wir uns selbst finden und an dem wir Gott ganz besonders begegnen. Und deshalb will ich uns alle herausfordern, vielleicht vor dem Schlafen gehen, einfach mal auf die Knie zu gehen und in ganz einfachen Worten ein Gebet zu sprechen. Was hast du zu verlieren? Wenn es diesen Gott nicht gibt, dann ist es auch egal. So, dann hast du 5 Minuten auf den Knien und legst dich ins Bett und denkst dir, okay, ist halt gelaufen. Aber vielleicht begegnest du diesem Gott doch ganz gewöhnlich, vielleicht total unspektakulär. Ja, vielleicht merkst du seine Gnade, dieses Angenommensein auf ganz, ja, ganz normale Weise. Das Beste, was passieren kann, ist ein neues Leben und eine Erfahrung der Gnade für dich selber zu machen. Und um dieses neue Leben geht es auch, wenn wir gleich Moria und Katha taufen. Die beiden bekennen, dass sie vor Gott irgendwie schuldig sind und ohne ihn nicht leben können. Das haben sie erkannt und wollen jetzt mit der Taufe, so mit dieser Symbolik der Taufe, eine Grenze ziehen. Irgendwie schon auch eine Grenze in ihrem Leben ziehen. Traditionell sagt man, dass beim Untertaufen das alte Leben hinter sich gelassen wird und beim Auftauchen das neue Leben angenommen wird, so der Täufling. Und ja, und auch für die beiden ist es eben die klare Entscheidung, in ihrem Leben Unrecht und Böses zu benennen und danach zu streben, Gutes zu tun. Das ist nichts, was mystisch in einem Augenblick passiert, so zack, neues Leben. Aber es ist irgendwie der Start, mit Gott zusammen immer wieder zu suchen, was es heißt, selber nach dem Guten zu streben und die Grenzen im eigenen Leben zu ziehen. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir gleich diese Taufen feiern dürfen. Bin selber schon aufgeregt und fieber einfach total mit euch. Amen.